Wisset ihr, warum die Menschen auf der Erde den Gehorsam leisten? Die Antwort ist sehr leicht. Etwa aus großer Achtung vor der Person des Herrschers? Oh nein, denn was man hochachtet, über das schimpft man im Geheimen nicht, noch weniger verflucht und verwünscht man es. Dergleichen aber geschieht nicht selten von Seiten der Untertanen gegenüber ihrem Monarchen. Dem man aber nicht aus Achtung gehorcht, dem gehorcht man noch weniger aus Liebe. Also können wir hier keinen anderen Grund des Gehorsams auffinden als die Furcht. Worauf gründet sich die Furcht? Diese gründet sich erstens auf die eigene Ohnmacht, zweitens auf die Übermacht des Herrschers und drittens auch darauf, dass man weiß, dass ein Monarch mit dem Leben seiner Untertanen bei gewissen Gelegenheiten nicht schonend umgeht. Einem Menschen, der nicht selten mit mehr als einer Million Mordwerkzeugen versehen ist und für die Tötung eines, wie vieler Menschen, niemandem eine Rechenschaft schuldig ist. Dem ist in keinem Falle übers Maß zu trauen. Denn der Zorn eines Herrschers kann der Tod von vielen Hunderttausenden sein. Wenn wir die Sache betrachten, wie sie ist, so stellt sich immer mehr heraus, dass die Todesfurcht das Hauptmotiv des Gehorsams ist. Nehmen wir an, in einem Staate wären lauter vollkommen wiedergeborene, geistesgeweckte Menschen, so hätte es mit der Furcht vor der Todesstrafe seine geweihten Wege. Der Herrscher müsste da ganz andere Maßregeln ergreifen, wenn er ein Volksleiter verbleiben wollte. Worauf gründet sich aber die Todesfurcht bei den Menschen? Ich sage euch, auf nichts anderes als lediglich auf die Ungewissheit, ob es nach dem Verluste dieses Lebens noch ein anderes gibt. Wer von euch fürchtet sich wohl vor dem Schlafengehen, obschon der Schlaf nichts anderes als ein periodischer Tod des Leibes ist? Warum fürchtet man sich vor dem Schlafe nicht? Weil man die erfahrungsmäßige Sicherheit hat, dass man nach dem Schlafe wieder zu eben demselben, wenn schon gewisser Art neuen Leben, erwacht. Könnte man diese Erfahrung hinwegnehmen, so würde sich ein jeder Mensch vor dem Schlafe ebenso fürchten wie vor dem Leibestode. So gibt es auch tatsächlich Menschen auf der Erde, die glauben, sie haben ein ephemeres Leben, welches alle Tage vergeht und am nächsten Tage stecke ein ganz anderer in ihrer Haut als am vorhergehenden. Dieser Glaube ist ein Zweig einer an die Seelenwanderung glaubenden Volksklasse in einem Teile Asiens, die der Meinung ist, ihre Seele fahre von Tag zu Tag, von einem Tiere in ein anderes und wohne höchstens einen Tag im Leibe eines Menschen. Wenn sich in demselben Menschen andern Tags eine andere Seele der Vergangenheit erinnert, so rühre das von der Einrichtung des Leibes her. Eine jede nachkommende Seele müsse notwendig in dasjenige Bewusstsein versetzt werden, das von der Einrichtung des Leibes bewirkt werde. Das ist also ihre Philosophie, der zufolge sich ein solcher Mensch vor dem Schlafe entsetzlich fürchtet. Denn er sieht darin nur das Mittel, durch welches die alte Seele aus dem Leibe herausgeschafft wird, um einen anderen Platz zu machen. Aus dem Grunde suchen diese Menschen auch so viel als möglich, den Schlaf durch allerlei Mittel zu vertreiben. Dieses alles hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem sich Fürchten gewöhnlicher Erdmenschen vor dem Leibestode. Würde der Mensch eines geweckten Geistes sein, so würde er sich um den Abfall des Leibes ebenso wenig kümmern und denselben fürchten, als sich ein gewöhnlicher Mensch um den Schlaf kümmert und denselben fürchtet. Denn des Geistes Erfahrung ist das ewige Leben, welches unzerstörbar ist, so wie der Seele Erfahrung es ist, dass der schlafende Leib andern Tags wieder erwacht, darum sie auch vor dem Schlafe keine Furcht hat. Die Furcht vor dem Tode als vor einer möglichen Vernichtung des Daseins liegt demnach in der Seele so lange, als der Geist in ihr nicht erwacht und dann in ihr so nach auch ein ganz anderes Bewusstsein erzeugt. Also gehen wir nun mit dieser Vorkenntnis wieder in unsere erste Hölle. In dieser ist die Seele nichts als ein Genuss- oder Fresspolyp, und zwar aus lauter stummer Selbstsucht und Selbstliebe. Aus dem Grunde, weil sie in der Nichtrealisierung ihrer Genusssucht die Vernichtungsmöglichkeit fortwährend vor Augen hat. In der zweiten Hölle ist durch die starke Fastenbehandlung, wie uns bekannt, die begierliche Seele mehr und mehr eingeschrumpft und dem mit ihr verschmolzenen Geiste ist durch diese Absonderungsmethode mehr Freiheit geworden. Im seltenen, besseren Falle kehrt ein Geist hier um, kräftigt sich und erhebt dann seine Seele mehr und mehr. Im gewöhnlichen, schlimmen Falle erwacht der Geist zwar auch, da er aber in diesem Erwachen, in solcher Vernachlässigung seiner Seele, sich überaus gekränkt und beleidigt und auch selbst mit vernachlässigt zu fühlen anfängt, so wird er zornig und lässt in diesem seinem Zorne stets mehr die Idee in sich aufkeimen, der zufolge ihm für solche Unbill von Seiten der Gottheit eine kaum zu berechnende große Genugtuung zugute kommen sollte. Allein je mehr der Geist mit dieser Idee groß wächst, desto stärker setzt er seine Rechnung an und auch desto unzufriedener wird er mit jeder der ihm vorgeschlagenen Maßgabe der ewigen Genugtuung. Aus dieser immer größeren Forderung, welche in der stets größeren Unzufriedenheit ihren Grund hat, geht dann der also mehr und mehr wach werdende Geist in ein sich rächen wollendes Selbstgenugtuungsgefühl über. In diesem Gefühle wird er stets mehr zum Verächter Gottes. Er sieht auch stets mehr seine Unzerstörbarkeit und stärkt sich mit der Idee, dass der Geist sich durch die Erhöhung seiner Begriffe und Forderungen ins Unendliche stärken kann. Aus diesem Gefühl erwächst dann sogar die satanische Idee, dass die Gottheit sich vor der ständig wachsenden Macht solcher Geister fürchte, sich darum verberge und diese ihre mächtigen Feinde durch gewisse furchtsame und schwache Spitzelgeister in ihrem Tun heimlich beobachten lasse. Sieht es bedenklich aus, ziehe sich die Gottheit wieder tiefer zurück und suche sich auf alle mögliche Weise vor einem übermächtigen Angriffe solcher Kraftgeister zu verwahren. Durch diese Idee wird das übermächtige Selbstgefühl des Geistes immer stärker. Das Rachegefühl gegen eine vermeintliche Verschmitztheit der Gottheit stets größer. Die Gottheit wird dann natürlich stets ohnmächtiger. Ja, der Geist geht förmlich in Abscheu vor der Gottheit über, fängt an, sie zu verachten und bitter zu hassen, sich selbst aber als ein höheres Wesen anzusehen. Tritt dieser Fall ein, dann ist die dritte Hölle auch schon fertig. Wie sich diese so herausbildet, müssen unsere Schüler auf dem Wege der göttlichen schützenden Vorsehung geheim mit beobachten und dann in der untersten Hölle bis zum eigentlichen Grund des Lasters alles auf dem Wege der Erfahrung erkennen lernen. Wie sich aber am Ende in dieser untersten und bösesten aller Höllen des eigentlichen Lasters Grund beurkundet, wird die Folge zeigen.